Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, dem Podcast für alle, die SAP nicht nur verstehen, sondern die Zukunft gestalten wollen. Präsentiert von Ankerkopf, dem Karrierenetzwerk für SAP-Profis, die mehr suchen als nur den nächsten Job, und Supply Chain Consulting Oliver Nübel.
Vom SAP-Berater zum Verlagsgründer. Oliver Nübel und ich, Sarah Niese, sprechen heute im Rahmen unseres SAP-Sommelier-Podcasts mit Martin Munzel, Gründer von Espresso Tutorials. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr, dass ich da bin.
Klasse. Bevor wir noch tiefer in dein Thema einsteigen, beziehungsweise wie du zu Espresso Tutorials gekommen bist, wir werden über Gründung sprechen und auch wie es funktioniert, das eigene Thema für ein Buch, für eine Publikation zu finden und was das so karrieretechnisch auch bedeuten kann. Ja, da werden wir einmal kurz eine Weinverkostung machen, denn Martin, du hast mir den Auftrag gegeben, etwas Schönes Rotes auszusuchen. Und da habe ich gedacht, so ein schöner Rioja, der knallt mit einem sprechenden Etikett drauf, passt ganz gut zu deiner Reise als Gründer.
Auf jeden Fall. Also ich hatte ja euch selber sozusagen meine Story gepitcht, dass eben Wein auch eine Rolle gespielt hat bei der Gründung von Espresso Tutorials. Und ich habe auch bei einer Weinprobe meine erste Mitarbeiterin kennengelernt.
So schließt sich jetzt der Kreis.
Rotwein lief hier gar nichts bei Espresso Tutorials.
Meinen ersten Mitarbeiter habe ich bei einer Flasche Bier gewonnen. Also von daher, ich glaube, das zieht sich irgendwie so als roter Faden durch. Ja, mir wäre ein weißer Faden lieber. Schöner Weißwein, aber Sarah, du hast eine sehr gute Wahl getroffen. Auch ich bin ja sehr positiv überrascht, dass mich auch ein Rotwein mal wieder etwas ja happy stimmen kann.
Das freut mich sehr. Martin, vielleicht magst du dich, obwohl du sehr präsent bist, also man kommt ja gar nicht umhin, Espresso Tutorials, wenn man auf einer Veranstaltung ist wie der DSAG-Messe oder auch LinkedIn oder überhaupt, also man kennt ja Espresso Tutorials. Und wie kam es denn dazu und was genau ist Espresso Tutorials? Solltest du es jetzt jemandem erzählen, der das erste Mal wirklich in den SAP-Kosmos hineintritt und so ein bisschen sich einordnen möchte?
Ja, Espresso Tutorials ist im Kern eine Lernplattform mit kurzen, praxisnahen, verständlichen Lerninhalten, um es auf den Punkt zu bringen. Und entstanden ist die Idee, als mein Mitgründer Jörg Siebert und ich vor 14,5 Jahren selber schon ein paar Bücher bei Sapress geschrieben hatten und mit unseren damaligen Jobs nicht mehr zufrieden waren. Wir wollten das nicht mehr bis zum Ende der, also nicht mehr bis zur Rente machen. Und kamen dann bei einer Flasche Wein auf die Idee, lass uns doch unseren eigenen Verlag gründen und ein paar Dinge anders machen als SAP Press. Zum Beispiel keine dicken Schinken von 800 Seiten. Und auch nicht auf den ersten 100 Seiten die Entstehung der Informatik und der Computertechnologie erklären, sondern gleich ins Thema einsteigen und kurz und knackig auf maximal 250 Seiten das Thema rüberbringen. Wobei wir damals erst noch an 60 Seiten gedacht hatten oder 30 Seiten. Und dann beim das erste Buch selber geschrieben habe, habe ich gemerkt, okay, das reicht nicht. Wir müssen schon ein bisschen mehr Seiten zulassen. Also quasi die Idee war, kurze, knackige Bücher. Und vor allem sollten die auch von Anfang an elektronisch sein. Wir haben damals SAP Press als reinen Printverlag erlebt. Und fanden eben, dass die Möglichkeiten moderner digitaler Technik nicht ausgenutzt wurde. Mhm. Und zwar, die ursprüngliche Idee war, wir wollten ein reiner E-Book-Verlag sein, nur E-Books rausbringen. Und ja, vielleicht fragt er mich auch gleich noch, was dabei Fehlannahmen waren. Und das war genau die Fehlannahme. Also ohne Printbücher hätten wir am Anfang, glaube ich, nicht bestehen können. Also der Markt hat damals auch gleich Printbücher verlangt.
Mhm. Finde ich tatsächlich sehr spannend. Also erstmal den Ansatz, auf die digitalen Medien zu gehen, sehr gut. Weil als Berater habe ich ja immer das Problem, ich schleppe ja zum Kunden oder wenn ich unterwegs bin in Hotels nicht immer meinen Bücherkoffer mit, sondern ich habe das gerne auf dem Tablet, kann mal schnell nachschlagen auf dem Laptop, suche danach, nutze die Suchfunktionen, die mittlerweile ja auch sehr gut sind. Mhm. Und ich bin zwar auch Fan von den Büchern, wenn sie bei mir im Schrank stehen. Wenn ich aber ganz ehrlich bin, nutzen tue ich fast nur noch die E-Books, weil ja, sie einfach viel besser zu durchsuchen sind nach Stichworten, nach ja, einschlägigen Begriffen. Und ja, da sehe ich einfach einen deutlichen Mehrwert. Und deswegen würde mich tatsächlich auch interessieren, was denn so die Knackpunkte waren, warum damals noch gefragt wurde nach Büchern, weil der Ansatz war ja eigentlich ein sehr moderner.
Die Leute, vor allem in Deutschland, wollten damals und wollen teilweise immer noch lieber ein gedrucktes Buch in der Hand haben. Wir nennen die immer Haptiker. Also die Leute sagen, ich möchte gerne das Buch in der Hand haben, ich möchte es umblättern können, ich möchte es riechen können. Das verstehe ich auch alles. Ich mag auch Printbücher, aber also der Marktanteil von E-Books war damals recht gering, gerade in Deutschland. In Amerika war er immer schon höher, aber er ist nicht weiter gestiegen. Also Printbücher werden immer noch verkauft und werden auch niemals aussterben. Aber mittlerweile nutze ich auch nur noch elektronische Literatur und finde eben, genau wie du sagst, Oliver, wenn ich als Berater irgendwo unterwegs bin, dann will ich nicht meine ganze Bibliothek in Papier mit mir rumschlecken. Mittlerweile in unsere Lernplattform ist auch KI integriert. Dann geht es weit über die Suche hinaus, dass man eben auch der KI Fragen stellen kann, Zusammenfassungen sich erstellen lassen kann, dass eben die digitale Technik dem Printformat weit überlegen ist. In diesem Format. Ne? Also einen Roman würde ich immer noch gerne in Print lesen. Da brauche ich auch keine Zusammenfassung, da brauche ich auch keine Fragen zu stellen. Aber ein Fachbuch, da sind die Vorteile völlig auf der Hand.
Ja. Ich bin ja Germanistin. Oder ich kenne es mich durch alte Schinken durchzuquälen. Und ich bin auch immer noch so eine Haptikerin. Also das, dieses Gefühl, also das macht halt auch sowas mit ein, dass auf einmal aus diesen geschriebenen, ich sag mal, Word-Dokument oder mit welcher Vorlage ihr auch immer arbeitet, aber dass da auf einmal so ein Stück Wirklichkeit wird, was so physisch auf einmal da ist. Ich sehe für das Using, für die LeserInnen, sehe ich absolut Vorteile im ganzen E-Booking und vor allen Dingen in Verbindung mit KI finde ich das super fortschrittlich und würde es auch würde immer beides denken, weil dieses ja. Absolute, es ist so ein Erfolgserlebnis, dieses Werk, dieses Buch vor sich zu haben. Das macht einen einfach so unfassbar stolz. Und ich glaube, es ist ein Hauch mehr dabei, wenn es so wirklich so eine Entität auf einmal wird. Weißt du, so ein Objekt und das hat Gewicht und das stellst du dir ins Regal und freust dich.
Stimme ich dir absolut zu. Als ich mein erstes Buch fertig geschrieben hatte, hatte ich wirklich das Gefühl, ich bin nochmal Vater geworden. Das war wirklich nur wie eine. Das ist mein Baby und das kann mir keiner mehr nehmen und es in den Händen zu halten, hat bei mir das genau das gleiche ausgelöst wie bei dir. Auch auf einer Messe kann man mit einem Printbuch einfach viel deutlicher was zeigen, dass man etwas hat, was man geschrieben hat, dass man Wissen weitergibt. Das ist was anderes, nicht so einfach darzustellen.
Ist was anderes, als wenn man auf der Messe dann den USB-Stick hochhält und sagt, hallo, ich habe hier ein E-Book, wolltest du das mal lesen?
Genau, ja.
Also diesen Haptik-Aspekt finde ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch sehr wichtig. Und ja, es präsentiert sich auch anders, wenn es ein gebundenes Buch ist, dass man wirklich ja etwas Wertiges in der Hand hat. Ja, diese Haptik hat man bei einem E-Book halt eben nicht.
Genau.
Ja, du kommst ja ursprünglich wirklich aus der SAP-Beratung hinaus und ein Verlag zu gründen, gehört ja nicht zum Daily Business.
Stimmt, ja.
Gab es da etwas, so bestimmte Fehlannahmen oder etwas, wo du sagst, boah, da bin ich so mutig gewesen und bin vielleicht auch aber trotzdem vor die Wand gefahren. Willst du da etwas teilen aus deinen Learnings?
Also Jörg und ich haben von Anfang an gesagt, wir machen diese Firma nicht als Teilzeitprojekt, sondern wir kündigen wirklich unsere Jobs und fangen das voll an.
Na krass.
Wir waren uns auch einig, dass wir am Anfang keinen besonders hohen Kapitalbedarf hatten und dass wir den Bedarf, den wir haben, auch decken können, indem wir selber beraten gehen können. Das heißt, von Anfang an sind wir beide als Freelancer dann auch beraten oder, also ich beraten gegangen, Jörg hat Schulungen gehalten und mit dem Geld haben wir quasi die Firma finanziert. Also wir haben kein Darlehen aufgenommen, auch keine Investoren an Bord geholt. Und unsere Fehlannahmen waren zum einen, dass wir dachten, das schaffen wir locker zu zweit, also als ein Beratungsgeschäft noch mal eben Bücher rauszubringen. Klar, wenn man ein Buch im Jahr rausbringen will, dann schafft man das vielleicht. Also die andere war, ich würde das selber lektorieren und auch setzen und drucken lassen und Jörg macht den Vertrieb dafür.
Danach.
Die Wirklichkeit hat uns schnell eingeholt, sodass dann eben zum Glück irgendwann diese Weinprobe stattgefunden hat, wo ich die Anja kennengelernt habe, die dann später unsere erste Lektorin wurde und uns eine Menge Arbeit abgenommen hat. Mittlerweile bringen wir 30 bis 40 Bücher im Jahr raus und natürlich können Jörg und ich die nicht alleine irgendwie durchziehen. Also wir haben mittlerweile ein großes Team für, das das eben macht. Genau, ein Fehlername war vor allem, dass wir dachten, das schaffen wir locker alleine und bleiben eine Zwei-Mann-Firma auf Ewigkeit.
Mich würde total interessieren, ihr seid ja auch durchaus international unterwegs, dass eure Bücher verkauft werden. Nimmst du da Unterschiede wahr, irgendwie im deutschsprachigen Raum oder sogar in Deutschland und vielleicht, ich glaube, Amerika seid ihr zum Beispiel auch noch oder ich weiß nicht, Belgien habe ich, glaube ich, gesehen. Also wo seid ihr überall?
Also grundsätzlich haben wir unsere Bücher in 5 Sprachen, also neben Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Japanisch. Wir haben auch mal eine Zeit lang mit portugiesischen Büchern experimentiert. Also uns war von Anfang an klar, dass klar Deutsch als unsere Muttersprache und Deutsch als vermutlich größter SAP-Markt ist, war für uns logisch. Englisch war auch logisch für USA als zweitgrößter SAP-Markt, war vielleicht der größte. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie da die Reihenfolge ist. Aber mit Sicherheit brauchen eben, also reden wir immer über internationale Konzerne. Das heißt, auch ein deutscher Konzern, der Niederlassungen im Ausland hat, wird englische Literatur brauchen. Also Deutsch und Englisch war immer klar, dass wir das brauchen. Und Deutsch ist tatsächlich auch eher ein Vorteil, weil auf Englisch ist die Konkurrenz viel höher. Man kann sehr viel Material auf Englisch bekommen durch Udemy, durch andere Wettbewerber in den USA und auch SAP Learning bringt ja viel Inhalte raus, die dann aber überwiegend Englisch sind. Also Deutsch ist tatsächlich gerade für den deutschen Mittelstand, der gerne deutsche Literatur hat, einen Vorteil. Und die weiteren Sprachen kamen dadurch, dass wir irgendwann überlegt haben, welche Sprachen machen wir denn noch? Französisch lag eben nah als weit verbreitete Sprache und Spanisch und Japanisch waren eher Zufallsbekanntschaften, weil sich ein Kollege aus Spanien und einer aus Japan gemeldet haben, die angeboten haben, unsere Bücher zu übersetzen. Und so haben wir dann da angefangen, auch in diesen Sprachen zu investieren.
Ja, sehr, 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 sehr toll.
Wir haben, also wir waren früh auch auf Konferenzen in den USA mit vertreten und haben dort unsere zweite Mitarbeiterin Alice kennengelernt, die ursprünglich mal eine Konferenz in den USA gemanagt hat und da Schritt für Schritt sich entschieden hat, zu uns rüber zu wechseln und seitdem auch unseren internationalen Markt betreut.
Wir sprechen hier, ja, Oliver?
Jetzt hat sich ja euer Ökosystem einmal über die Sprachen entwickelt, aber mich würde noch mal so ein bisschen vielleicht in einigen Steps die Entstehungsgeschichte, haben wir gehört, bei einer Flasche Wein den ersten Mitarbeiter geworben. Aber was waren denn so die, ich würde mal sagen, Meilensteine nennen der Geschichte? Klar, sowas wie eine neue Sprache mit ins Portfolio aufzunehmen, ist sicherlich ein Meilenstein. Aber ihr unterscheidet euch ja mit eurem Portfolio schon so ein bisschen von Mitbewerbern, zumindest das, was ich wahrgenommen habe.
Also ein Meilenstein sicherlich der wichtigste war, dass wir irgendwann angefangen haben, eine Lernplattform aufzubauen, die man dann im Abo-Geschäft beziehen konnte. Da war die Idee von Jörg, der irgendwann mal die elektronische Bibliothekskarte seiner Tochter in der Hand hatte, dass man eben bei der Bibliothek in Heidelberg quasi sich E-Books ausleihen konnte. Und das war so der Startschuss, dass wir da entwickelt haben. Wir haben ursprünglich auch eine Software, sagen wir, benutzt, die auch die Stadtbibliotheken nutzen und später haben wir dann unsere eigene entwickelt. Mittlerweile auch 2 Entwickler, die hauptberuflich für uns beschäftigt sind. Und damit haben wir wirklich einen großen Durchbruch geschaffen. Und mittlerweile ist dieses Geschäft eben das Wichtigste für uns. Und dort haben wir eben nicht nur Bücher drin, sondern auch Videos. Das heißt, jeder kann eben auch ein Video dort drin veröffentlichen. Und jetzt seit ganz Neuestem haben wir auch kurze Artikel, also zurück zu der ursprünglichen Idee, nur 30 Seiten zu haben. Das gibt es jetzt eben auch bei uns, dass wir Kurzartikel veröffentlichen. Und weiterhin, kurz vor Corona, es war wirklich ein Zufallstreffer, dass wir direkt vor Corona uns entschieden haben, auch virtuelle Konferenzen anzubieten. Und daraus sind inzwischen sogar auch, sagen wir, physische Events geworden, die wir jedes Jahr in St. Leon Roth veranstalten mit SAP zusammen, wo wir an 3 oder 4 Tagen dann bestimmte Themenschwerpunkte haben.
Werden da dann auch Buchprojekte vorgestellt oder ist das dann eher, sage ich, fachlicher Input und Bücher, Themengebiete, Videos unterstützen das Ganze?
Bei den virtuellen Konferenzen werden Videos mit abgespielt auch. Also das quasi kommt ja oft aus der Konserve oder es gibt auch Live-Beiträge. Bei den physischen Events ist es dann, geht es nicht um Bücher. Also es hilft uns natürlich dort auch Autoren kennenzulernen. Haben wir gerade erst bei der letzten Konferenz neue interessante Kontakte knüpfen können von Leuten, die eben Lust haben, Bücher für uns zu schreiben. Das gibt gute Synergien, die verschiedenen Geschäftsfelder, aber es geht eben dann nicht mehr um Bücher bei den Konferenzen.
Und wenn ich mich jetzt, ja, heute bei der Aufnahme habe ich mich schon dafür interessiert, aber wenn ich mich jetzt als neuer Autor dafür interessieren würde, wie würdest du das, ja, angehen oder wie würdet ihr das angehen, dass ihr neue Autoren gewinnt und dann auch onboardet?
Typischerweise suchen wir uns Leute bei LinkedIn oder über andere Kontaktmöglichkeiten aus und fragen, hey, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Normalerweise findet dann ein erster Call statt und wir klären, hat die Person überhaupt Lust, hat sie Zeit und über welches Thema wollen wir denn reden? Dann erwarten wir von den Leuten ein Konzept, dass sie einmal sich Gedanken darüber machen, wie soll die Struktur sein, wie viele Seiten soll jedes Kapitel haben, wer soll die Zielgruppe sein, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und wenn das steht, wenn wir also damit beiderseitig einverstanden sind, dann setzen wir einen Vertrag auf und dann geht's los. Dann bekommt die Autorin oder der Autor unsere Word-Vorlage mit Anleitung und fängt an zu schreiben.
Ich darf noch nicht zu viel spoilern, aber Saba, du hast das Thema ja schon einmal durch. Zwar nicht mit Espresso-Tutorials, aber ja, zusammen mit der Suppress. Du hast wahrscheinlich die meisten Stufen auch genauso, wie Martin sie gerade beschrieben hat, durchlaufen. Wie war das denn für dich so als Autorin? Also mit Höhen und Tiefen. Vor allen Dingen nebenbei ist das ja auch immer ein zeitlicher Aspekt.
Ja, also das muss man ganz klar sagen. Also dieses nebenbei, das ist schon auf jeden Fall zeitintensiv. Also ich hatte sehr intensive 9 Monate. Ich glaube vom sozusagen Pitch, also ich habe mich selbst tatsächlich auch gepitcht. Ich wurde nicht gefunden, sondern habe gesagt, ey, ich habe da eine Idee und ich habe da ein Thema und habe dann einfach gezielt vorgestellt. Dann auch Zielgruppenanalyse und so, sag ich mal, dieses erste Abstract hin bis zum fertigen Druck ist ungefähr ein Jahr vergangen, würde ich jetzt sagen. Mhm. Bei mir waren es 54 Seiten, ich war alleinige Autorin, also muss man für sich dann immer gucken. Nicht erwartet hätte, dass es mir so viel Zeit auch nimmt, ist so das Einarbeiten in die Word-Vorlage. Da gab es immer mal wieder sozusagen größere Herausforderungen, was dann die Abbildung angeht, Stil der Abbildung. Weil ich auch aus der Kunstgeschichte komme, habe ich sozusagen ein anderes Bildverständnis, wie arbeite ich mit Bildern, als so Corporate Verlag macht. Aber ich verstehe das natürlich auch, weil es eben die Corporate Vorgaben gibt, dass das entsprechend dann auch so umgesetzt wird. Da muss ich sagen, das hat mich doch einiges an Zeit gekostet. Dann gab es zwischendurch, also auf jeden Fall eine Strecke, so ich nenne das mal toten Punkt, wo ich das Gefühl hatte, das war so nach 2/3, 3/4 der Zeit, wo ich dachte, ich schaffe das jetzt nicht mehr. Ich schaffe die Anzahl der Seiten nicht mehr in der Anzahl der Timeslots, die ich mir selbst einberufen hatte und musste dann wirklich nachlegen. Hab dann echt gesagt, komm, ich muss jetzt einfach in Klausur gehen. Ich nehme mir noch mal extra ein bisschen Urlaub, um einfach das wirklich dann fertig zu machen. Ja. Das war wirklich so. Da habe ich, muss ich sagen, am Anfang hätte ich mehr Gas geben müssen, glaube ich, jetzt im Nachhinein. Also ich habe dann, als ich festgestellt habe, dass wir zeitlich, könnte es sportlich werden, habe ich wirklich ganz knallhart mit wirklich Timeboxing gearbeitet und ich habe wirklich alles ausgemacht, von LinkedIn über Telefon, alles, Teams, es war nichts da, es war nur ich und sozusagen der Rechner. Ich habe mir sogar einen extra Schreibtisch ins Esszimmer gestellt, um eine andere Arbeitsatmosphäre zu haben. Und ich habe so ganz seltsame Marotten angefangen. Ich habe angefangen, so Instant-Coffee halt zu trinken. Und ich musste immer einen Instant-Coffee trinken, eine bestimmte Marke, und einen Proteinriegel essen, auch eine bestimmte Marke, um in diesen Flow als Autorin reinzukommen. Das leitete sozusagen mein Morgen dann ein. Und habe wirklich jedes Zeitfenster genutzt, wenn ich bin manchmal so Typ Lerche, da bin ich um 4 Uhr wach und 4 Uhr geschrieben. Also es war wirklich, also so habe ich das dann hinbekommen. Und ich bin auch, am Ende dachte ich dann, jetzt habe ich es geschafft, und dann kommen ja nochmal so, je nachdem, aber 1, 2 Korrekturläufe, für die man auf jeden Fall nochmal ein bisschen Kapazitäten einplanen sollte, sage ich mal vorsichtig.
Ja, ist auch so, ja.
Ja, das.
So habe ich mein erstes Buchprojekt auch hingekriegt. Genau gesagt, meine Frau hat eigentlich das erste Buchprojekt bei uns ins Haus gebracht und ich habe sie dabei unterstützt. Und ja, es war ähnlich, wie du erzählst. Also auch meine Frau hatte irgendwann Panik, wird sie das schaffen in der Zeit, zumal sie da gerade schwanger war und dachte, dass sie sozusagen vor der Niederkunft das Buch noch zu Ende schreibt. Hat nicht ganz geklappt. Das Buch war dann mit Baby auf dem Schoß.
Ist auch schön, ist auch schön. Ja, und ich glaube, ich habe beim Schreiben gemerkt, dass ich mir zwar, ich hatte die Projektskizze, auch die Seitenanzahl, da habe ich mich auch ein bisschen mit auf meine wirklich super Lektorin auch verlassen, weil es für mich schwer war zu sagen, okay, wo gebe ich denn 25 Seiten, wo gebe ich 30 Seiten hin? Das war für mich schwer, das erst zu beurteilen. Das heißt, da war so ein Sparring mit dem Verlag sehr hilfreich. Und das war auf jeden Fall gut, sage ich mal. Das ist, glaube ich, unterscheidet auch wirklich, natürlich, wenn man es im Selbstverlag macht, hast du halt diesen Luxus nicht, in diesen Sparring-Prozess auch reinzugehen. Selbst wenn du ja dein Thema gefunden hast, das ist vielleicht ja gleich auch nochmal eine schöne Anstoßfrage, wie finde ich das denn überhaupt? Diese professionelle Begleitung des Schreibens, dass da zumindest jemand ist, wo man mal irgendwie eine Frage stellen kann, das ist schon auch... ist schon viel wert, also da mit Profis zu arbeiten.
Eine Lektorin, ein Lektor ist Gold wert in dem Prozess. Ja. Weil, ich denke, dass ich ganz gut schreiben kann, aber die Anja und erste Lektorin, die habe ich eigentlich erst dann, die wollte ich eigentlich als Audiosprecherin haben für ein Video. Die hat ihren Text geschickt und den hat sie mir erstmal lektoriert zurückgeschickt. Und er war wirklich viel besser hinterher. Und da dachte ich, wow, die kann lektorieren. Die brauchen wir gar nicht als Audiosprecherin. Die kann auch gleich weitermachen als Lektorin. Und seitdem habe ich immer gemerkt, okay, ich kann vielleicht einen guten Text schreiben, aber wenn Anja nochmal drüber geschaut hat, dann ist er immer besser hinterher.
Ja.
Und das gilt auch für unsere anderen Kolleginnen und Kollegen, die im Lektorat arbeiten. Sie machen Texte besser, sie machen sie verständlicher. Einer unserer Autoren hat mal gesagt, er schätzt Anja sehr dafür, dass er sein Gequatsche tunt.
Ja.
Und es gibt auch manche Autoren, die dann eben sagen, ich will gar nicht, dass mir da jemand drin rumvorweckt, ich will gar nicht, dass verändert wird, aber ich bin immer froh über die Leute, die verstehen, dass die Arbeit des Lektors, der Lektorin eben genau darin besteht, den Text noch besser zu machen, als er schon vorher war.
Ja. Text kommt ja auch vom Lateinischen tatsächlich Textus, und das heißt Gewebe. Und so verstehe ich auch. Ein Buch ist ein Kollektivprojekt, es ist eine Teamarbeit, das ist nicht eine Solo-Sache.
Ja.
Es ist wirklich wichtig, das zu verstehen. Und dann wird am Ende ein richtig großes Werk raus, was auch funktioniert. Sehe ich auf jeden Fall so.
Wir haben auch, also unsere Lektorinnen und Lektoren sind auch alle fachfremd, kommen also nicht aus der SAP-Welt. Und decken damit auch, sagen wir mal, Fälle von Betriebsblindheit auf.
Ja,
so einen Satz wie mit dem Ende der SEPA-Phase, also das gemeint war das Ende der sozusagen der SEPA-Einführungsphase, aber Anja meinte, die ist SEPA schon vorbei oder wie? Also es war einfach fachblind geschrieben und alle Leute, die genau wissen, worüber geredet wird, hätten es auch so verstanden, wie es gemeint war, aber für jemand Fachfremdes klang es einfach völlig falsch. Fachfremde Leute decken dann genau solche komischen Formulierungen auf.
Ich glaube, das ist beim Schreiben eines Buches, also so, wenn ich jetzt im kleineren Dokumentationen schreibe, habe ich das ja auch häufig. Also, dass ich etwas schreibe, ich verstehe es ganz anders als jemand Betriebsfremdes.
Ja.
Wenn ich mir jetzt ein Thema aussuchen müsste, dann würde ich das Thema bei euch vorstellen und du müsstest ja entscheiden, will der einfach ein Fachthema runterschreiben, um dann sein Buch hochhalten zu können, oder kann der so etwas auch vermitteln, dass andere Leute dieses Wissen aufsaugen wollen, weil das sollte ja das Ziel sein, weil wenn jemand das Buch gut findet, es weiterempfiehlt, ist es ja auch verkaufsfördernd, muss man sich ja auch nichts vormachen. Wie unterscheidest du das denn vor allen Dingen in der Entstehungsphase sehr stark am Anfang? Kann jemand, also brennt jemand für das Thema, bringt das aufs Papier, bringt das den Leuten rüber, vielleicht mit ein bisschen Tuning, oder ist das jemand, der sehr, der das einfach nur für sich tut, um zu sagen, ja, ich habe mal ein Buch geschrieben, steht mein Name drauf. Schön.
Also so diese Unterstellung, dass jemand das nur tut, um ein Buch zu schreiben, habe ich da gar nicht. Also am Ende wollen wir ja das Gleiche, dass der Autor möchte das Thema beschreiben in einem Buch und wir möchten das Thema veröffentlichen. Aber klar, wir fragen immer nach einem Probekapitel und schauen dann, kann der Autor überhaupt schreiben? Also kann man das verstehen? Ist es strukturiert oder ist es ein Daumenkino, dass man einfach nur Abbildungen hintereinander gereiht sind, oder sind es einfach nur die ganze Zeit Aufzählungspunkte, also quasi nur wie Stichpunkte, wie eine Dokumentation, oder ist es ein wirklicher Text? Da die allermeisten unserer Autorinnen und Autoren keine Germanisten sind und deswegen wahrscheinlich nicht so gut schreiben können wie Sarah, gehen wir schon mal davon aus, dass wir da noch ein bisschen sprachlich nachschärfen müssen. Das ist auch völlig okay. Das gehört zu unserem Job dazu, dass wir quasi jeden Text noch ein bisschen polieren, und wir erwarten jetzt eben keine Hochliteratur. Also es muss eben fachlich passen und muss verständlich sein und für den Leser eben einen Mehrwert bringen.
Mhm. Wenn wir beim Thema bleiben, also Thema finden, Metathema, was war denn vielleicht bei euch so ein absoluter Erfolg, wo ihr vielleicht auch gar nicht mit gerechnet habt vom Thema? Und was war vielleicht etwas, wo ihr dachtet, hey, das muss sich doch so mega gut verkaufen als Thema oder super präsent sein, und das war es vielleicht auch gar nicht?
Also unsere ersten beiden Bücher waren tatsächlich auch große Erfolge. Das waren SEPA und E-Bilanz. Das lag einfach daran, dass es rechtlich erforderlich war. Also eine E-Bilanz war 2011, 12 eine neue rechtliche Anforderung in der Finanzbuchhaltung, und SEPA war eben 2012, glaube ich, oder 2013 wurde es eben europaweit eingeführt. Das heißt, das mussten alle machen. Das haben sich alle notwendigerweise dafür auch interessiert. Ansonsten laufen allgemeine Überblicksbücher auch gut. Also schneller Einstieg in SAP, schneller Einstieg in S/4HANA sind unsere Bestseller. Mhm. Was einfach daran liegt, dass die Zielgruppe breiter ist. Und wenn ich ein Spezialthema habe, mein allererstes Buch, das ich für SAP Press geschrieben habe, war Projektcontrolling in PS. Das war meiner Meinung nach ein sehr gutes Buch. Ich habe auch gute Kritiken dafür bekommen, aber es war, glaube ich, für SAP Press kommerziell ein Flop. Das war einfach, Thema war vermutlich zu eng, und es gab eben nicht genug Leute, die sich dafür interessiert haben. Aber die Leute, die sich dafür interessieren, die haben es halt gefeiert. Um auf die Flops zurückzukommen, also wann immer wir den SAP-Kosmos verlassen, können wir davon ausgehen, dass es floppt. Also wir haben mal ganz früh ein Buch zu Balanced Scorecard gemacht und ein Buch zu Six Sigma, und die sind gar nicht gelaufen.
Spannend.
Das hängt wahrscheinlich daran, dass ihr einfach auch, sag ich mal, im SAP-Kosmos sehr präsent seid.
Ja.
Und wenn man euch sucht, dann sucht man euch für SAP-Themen und nicht für Methodik, also genauso Projektmanagement.
Genauso ist es, ja. Also bei Six Sigma gibt es wahrscheinlich noch andere Bücher, und man kommt damit nicht zu uns. Mhm.
Wir können ja nochmal so ein bisschen auf auch das Karrierethema schauen, weil was bei mir wirklich auch passiert ist, als ich das Buch ja geschrieben habe, ich habe ja direkt auch die LinkedIn-Community daran partizipieren lassen, dass ich das schreibe, und da schon sehr viel Zuspruch bekommen, und dann wurde ich auf einmal irgendwie eingeladen, auch zu diesem Thema irgendwie in andere Podcasts zu kommen, da zu sprechen, als Gastautorin bei einem Magazin, IT-Online-Magazin, was zu formulieren, also so, das zog sich dann so durch, also dieses Thema Thought Leadership, sag ich jetzt mal, ist bei mir auf jeden Fall mit der Werkgenese, sende ich jetzt mal so, Hand in Hand gegangen, auch weil ich es natürlich sichtbar gemacht habe, aber nicht nur deswegen. Hast du das Gefühl, dass das vielen Autoren, Autorinnen bei euch auch so geht? Also dieses, dass sie dann auf einmal nach der Publikation nochmal so ganz anders als Expertinnen und Experten wahrgenommen werden?
Ja, das haben wir auf jeden Fall gesehen. Also es ist mir selbst so gegangen. Ich hatte ja das Projektcontrolling-Buch erwähnt. Ich habe dann, als ich dann eben mit Espresso Tutorials selbstständig war, mich mal auf ein Projekt beworben über eine Plattform, und der Kunde hat mich eingeladen und dann hinterher gesagt, er hat mich jetzt eigentlich nur deswegen ausgewählt, weil ich das Buch geschrieben hatte dazu. Also es gab noch andere Bewerber, aber er hat sich für mich entschieden, weil ich das Buch geschrieben habe. Das war eine sehr deutliche Situation, wo mir das Buch was gebracht hat. Ein Autor von uns aus Belgien hat eine Anekdote erzählt, der hat eine Firma gegründet, saß beim Kunden und hat über ein Projekt verhandelt, und der Kunde meinte, warum soll ich dich nehmen und nicht die viel größeren Beratungshäuser, die auch mitgeboten haben? Und da meinte unser Autor, weil ich das Buch geschrieben habe, was da hinter dir in deinem Regal steht, und hat das Projekt auch bekommen. Denn man funktioniert auch nicht nur, wenn man selbstständig ist. Ihr hattet vor ein paar Folgen die Franziska Bernhardt interviewt, die ein Buch bei uns geschrieben hat, die auch eben berichtet hat, dass sie ein ganz neues Selbstbewusstsein damit rausgenommen hat, dass sie auch gesagt hat, in einer männerdominierten Branche als Frau zu zeigen, dass sie es eben auch drauf hat. Hat mich total für sie gefreut, dass ihr das eben auch diesen Effekt gebracht hat. Wir haben auch noch einen weiteren Autor, der noch jung ist, am Anfang seiner Karriere und bei einer Beratung arbeitet und dafür wirklich von seinem Arbeitgeber auch gefeiert wird. Also dass er bei Konferenzen, bei Messen als Aushängeschild hingestellt wird und sozusagen vorangestellt wird und gesagt wird, hier unser junger Kollege, der kennt sich in dem Thema voll aus, fragt ihn nochmal, bucht ihn auf euer Projekt und so weiter. Oder ein anderes Autorenteam hat ein Buch bei uns geschrieben und ein Kunde von uns hat dann ein Training bei dieser Firma gebucht. Das heißt, sie konnten für ihr Unternehmen einen neuen Auftrag an Land ziehen. Was sich vermutlich alles karrierefördernd ausgewirkt hat.
Also ich glaube, es ist schon ein Aushängeschild, wenn dann auf unterschiedlichen Kanälen ein Buch beworben wird oder generell das Projekt, was dann auch vielleicht noch mit zusätzlichen Videos oder Ähnlichem unterstützt wird, dass man das als Aushängeschild sowohl als Freelancer, da ist es einfacher, wenn man sagt, hey, ich habe ein Buch geschrieben. Ich glaube, die Hürden in einem Unternehmen sind vielleicht ein bisschen höher als Angestellter, vielleicht auch. Man muss es ja irgendwo neben seinem Beruf noch unterkriegen, wenn man so ja als Angestellter unterwegs ist, da ist man nicht ganz so frei wie als Freelancer. Wobei auch als Freelancer hast du ja Projekte, in denen du unterwegs bist.
Genau.
Und ich glaube aber, dass es für den jeweiligen Arbeitgeber einfach auch ein Aushängeschild ist, und es muss von dem auch als solches verstanden werden und nicht, der trägt irgendwie Wissen in die weite Welt.
Ja, klar.
Weil das könnte man ja auch verkaufen, das Wissen, aber dieser Channel, den man über das Buch nochmal generiert und sagt, hey, ich bin wirklich der Autor hinter so einem Buch. Ich glaube, das ist auch einfach dieses Verständnis, was der Markt dann hat. Da holen wir uns wirklich den Fachmann, der das sogar als Buch übersetzen kann und sich die Zeit dafür nimmt.
Letztendlich, wenn man es als Mitarbeiter schreibt, dann macht man das in seiner Privatzeit und zeigt damit, dass man bereit ist, sich in seiner Freizeit noch fortzubilden. Also klar, man schreibt das Buch nur, wenn man sich in einem Thema auskennt, aber ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Sarah, aber oft kommst du dann bei dem Thema auch an Bereiche, wo du selber nochmal nachforschen musst.
Ja.
Und man lernt damit auch enorm viel. Das hatte, glaube ich, auch Franziska Bernhardt in dem Interview gesagt. Man lernt beim Schreiben noch mit dazu. Und muss ich eben auch mit Themen in der Tiefe auseinandersetzen, die man vorher noch gar nicht so oft gemacht hatte. Und kennt ja auch alle, wenn man ein Thema zum ersten Mal selber beschreibt, dann gibt man sich am meisten Mühe, weil man es erstmal selber noch mit verstehen muss. Es funktioniert natürlich nicht, wenn man überhaupt keine Ahnung vom Thema hat und dann ein Buch schreibt, aber wenn man so die Balance hat, dass man das meiste weiß und in ein paar Bereichen noch ein bisschen nachschärfen muss, lernt man eben auch eine Menge dabei.
Ja. Kann ich nur absolut bestätigen. Also, dass man da auch lernt, über diesen eigenen Tellerrand nochmal zu schauen, also diese Grenzen auch zu durchbrechen, dass man sagt, okay, das ist jetzt mein Thema, und dann merkt man, mein Thema steht aber in einem Kontext, und um dieses Thema wirklich fassen zu können, muss ich den Kontext jetzt leider auch nochmal anfassen und einordnen. Und das muss ich echt sagen, ich habe so viel, also super viel gelernt im letzten Jahr durch das Schreiben.
Ich glaube, man nimmt Themen auch nochmal ganz anders wahr, wenn man versucht, sie aufs Papier zu bringen. Diese Aha-Momente, wie Sarah sie vielleicht auch beschreiben kann, sind sehr häufig. Also das habe ich im Kleinen auch bei Dokumentationen, wo mir dann plötzlich, wenn ich es schreibe, Dinge auffallen, die mir sonst so im täglichen Gebrauch vielleicht gar nicht aufgefallen sind. Man guckt halt rechts, links, weil man sich einfach vielleicht auch absichern möchte, bevor man es aufs Papier bringt. Und dieses Absichern führt dann zu ganz neuen Erkenntnissen.
Ja, und genau.
Das ist für mich auch ein Grund, warum ich häufig schon drüber nachgedacht habe, dass ich einfach dieses Wissen, was ich so aus dem Alltag eines Beraters habe, dass ich das einfach nochmal zur Verfügung stellen kann mit diesen Aha-Momenten, die ich auch im täglichen Leben eines Beraters habe. Ja. Und da stelle ich mir so die Frage, ja, findet man dann irgendwann noch ein Ende? Weil mit jedem Aha-Moment kommt ja auch wieder ein bisschen Forschungsarbeit. Ach, warum funktioniert das denn jetzt so? Will ich das vielleicht noch mit aufnehmen? Also ich glaube, ich hätte tatsächlich eher das Problem, mich in den 150 bis 200 Seiten dann wiederzufinden, weil irgendwann ist halt auch Schluss.
Ja.
Ja, da gibt's vielleicht mal Teil 2 oder so.
Wir hatten am Anfang als Leitmotto ein Zitat von Goethe: Entschuldige den langen Brief, ich hatte keine Zeit, mich kurz zu fassen. Sich kurz zu fassen ist tatsächlich eine Kunst und erfordert auch Arbeit. Man muss dann vieles einfach streichen. Es kommt vor, dass man was schreibt und denkt, das war jetzt zu lang, muss ich wieder streichen. Man muss sich wirklich auf das Wesentliche fokussieren und das war immer unser Leitmotto. Wir wollen wirklich nur das Wesentliche haben und den ganzen, alles, was nicht zugehört, muss man dann eben auch rauslassen.
Mhm. Wir kommen ja langsam zum Schluss. Und ich würde gerne nochmal, wir haben jetzt ja ganz viele Menschen, die zuhören, als vor allen Dingen SAP-Fahrer und auch ein paar Führungskräfte, so mittleres Karrierelevel hören ja zu. Also eigentlich Menschen, die denen es britzelt, vielleicht selbst was zu schreiben. Was sollen sie tun, wenn sie dieses Gefühl haben, Martin?
Also sie sollen sich herzlich gerne bei uns melden und dann können wir darüber reden, welches Thema dann in Frage kommt. Und wenn wir dann noch nichts zu haben, dann würde ich mich sehr freuen über Leute, die mit frischen Ideen zu uns kommen.
Ich glaube, man kann sich auch bei dir melden, wenn man nicht direkt ein Buch schreiben möchte, oder? Also du hattest ja die Videos angesprochen,
genau,
also, oder kleinere Themen, die vielleicht nicht für ein Buch ausreichen, aber vielleicht trotzdem präsentierungswürdig. Ist das richtige
ganz
Wort?
Ganz genau, ja. Wir haben jetzt nur über Bücher gesprochen, aber natürlich machen wir auch Videos. Videos machen wir vor allem dann, wenn ein Thema so schnelllebig ist, dass ein Buch veraltet wäre, bevor es erscheint. Also wenn man sich die neuesten Entwicklungen der SAP anguckt, im Bereich KI, im Bereich BDC, Public Cloud, da sind Entwicklungszyklen von mehreren Releases im Jahr. Da braucht man kein Buch zuzuschreiben, schon gar nicht über 800 Seiten, weil das, wie gesagt, veraltet ist, bevor es erscheint. Da machen wir Videos, die eben nicht ganz in die Detailtiefe gehen wie ein Buch auch und damit auch schneller zu produzieren sind, aber dann eben auch schneller am Markt sind und zu einem Thema rauskommen können, was ein Thema durchleuchten können, was gerade aktuell ist. Die Bücher machen wir eher für die Themen, die länger am Markt bleiben, On-Premise oder Private Cloud von SAP, wo ja die Entwicklungszyklen jetzt bei 2 Jahren liegen und wo sich wahrscheinlich auch nicht mehr die Welt verändern wird in den klassischen Modulen wie Finance und Controlling. Aber wenn wir zum Beispiel über SAP Analytics Cloud oder Business Data Cloud reden, dann ändert sich da jedes halbe Jahr die Benutzeroberfläche schon mal.
Martin, vielen lieben Dank, dass du uns Einblicke gewährt hast in die Gründung von Espresso Tutorials und was es braucht, dass man eine Autorin werden kann bei euch. Super. Vielen lieben Dank. Ich würde sagen, wir genießen gleich noch den Rioja weiter und ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen angenehmen Tag.
Vielen Dank für die Einladung. Schönen Abend noch, schönes Wochenende.
Ja. Ciao.
Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein, dann schreibt uns an feedback@sap-podcast.de. Oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.